Nämlich online? Jawohl. Ja, guten Morgen, schön euch zu sehen am 30.12.2018. Heute ist der letzte Gottesdienst im Jahr. Morgen feiern wir Silvester, schauen zurück, was war, blicken ein neues Jahr nach vorne. Oft so verbunden mit Vorsätzen, mit Ideen und Zielen, die wir umsetzen und erreichen wollen. Und ich möchte heute unsere Predigtserie über das Buch Jesaja beenden. Und ich hoffe, dass die Predigt in das Jahr 2019 hineinreicht und uns in Bewegung setzt. Vielleicht sogar unsere Ideen und Ziele inspiriert oder vielleicht auch hinterfragt. Und da es eine herausfordernde Predigt ist, auch für mich selber, möchte ich gerne nochmal beten. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir gemeinsam uns jetzt auf dich ausrichten können, uns auf dich fokussieren, ganz gedanklich und auch emotional möchte ich bitten, dass du sprichst, dass du jedem das wichtig werden lässt, was dir wichtig ist und dass du alles wegnimmst, was nicht passt und nicht in deinem Sinne ist. Amen. Ja, von Oktober bis Mitte Dezember haben wir uns mit Texten aus dem alttestamentlichen Buch Jesaja beschäftigt. Oft sehr poetische Texte, die in starken Bildern Gottes Gedanken und Gottes Gefühle offenbaren. Und auch Texte, die in wundervoller Art und Weise davon sprechen, warum Jesus auf diese Welt gekommen ist und was sich dadurch für uns verändert. Und deshalb passen diese Texte auch hervorragend im Hin- und im Rückblick auf Weihnachten. Wenn du dich fragst, was bleibt jetzt von Weihnachten außer dem ganzen Verpackungsmüll und den 1000 Tannennadeln, die irgendwo unterm Baum liegen, dann bist du heute Morgen genau richtig. Es geht nochmal um Weihnachten, um das Kommen von Jesus Christus, aber unter einem ganz anderen Blickwinkel. Das Interessante an unserem zweiten Text, den wir gerade gehört haben, Jesaja 61, Jesus greift ihn bei seiner ersten Predigt auf. Als Jesus etwa 30 war, gab es am Sabbat einen üblichen Synagogengottesdienst in seinem Heimatdorf Nazareth. Jesus übernahm an diesem Tag die Textlesung, ähnlich wie Jörg das eben gemacht hat. Aber das Besondere war, am Ende der Textlesung legt er die Schriftrolle nicht einfach zurück, sondern er erklärt, heute, da ihr dieses Prophetenwort aus meinem Mund hört, ist es unter euch in Erfüllung gegangen. In anderen Worten, Jesus sagt, ich bin der Typ, von dem Jesaja geschrieben hat. Ich bin es, auf den ihr wartet und den ihr große Hoffnungen setzen könnt. Jesus macht Jesaja 61 zum Ausgangspunkt für sein Wirken und Handeln. Das ist seine Antrittsrede und er erklärt damit, wer er ist und warum er da ist. Und ich glaube, dass dieser Text, beide Texte für uns heute wichtig, herausfordernd, aber auch überraschend gut sind. Ich lese direkt nochmal den ersten Vers aus Kapitel 61. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei, eure Fesseln werden gelöst. Jesus sagt mit diesem Text, dass er nicht gekommen ist für die, die eh schon alles haben. Die alles unter Kontrolle haben, für die Gesunden, für die Klugen oder für die politischen Anführer. Sondern Jesus kommt ganz gezielt für die Armen, für die Unterdrückten und für die Gefangenen. Also für diejenigen, bei denen nicht immer alles super und geradlinig läuft. Und bevor wir jetzt gleich mehr über die Tragweite von diesem Satz nachdenken, zwei kurze Anmerkungen. Erstens, denkt bei diesen Personen, die hier genannt werden, nicht nur an materiell Arme. Luther übersetzt dieses erste Wort mit die Elenden und ich glaube, das trifft es sehr gut. Es sind alle gemeint, die hilflos sind, notleidend, aus welchem Grund auch immer. Die Verzweifelten, die Gefangenen, die Weinenden, die Hungernden, die Verspotteten, die Misshandelten, die Ausgebeuteten, die Obdachlosen und auch die, die sich immer so schuldig fühlen, dass sie sich Asche auf ihr Haupt streuen. Man könnte es so zusammenfassen, Jesus ist gekommen für Menschen mit offenen Lebensfragen, mit komplizierten Biografien und mit Situationen, die sie selbst nicht lösen können. Vielleicht findest du dich darin auch wieder. Zweite Anmerkung: Der Gesalbte, von dem Jesaja hier spricht, ist niemand anderes als der Messias. Der Gesalbte ist die deutsche Übersetzung von dem hebräischen Maschiach. Und vielleicht erinnert ihr euch aus einer letzten Predigten, dass Jesaja nicht nur von einem Gesalbten spricht, sondern auch von dieser mysteriösen Figur, die er den leidenden Gottesknecht nennt. Und fast alle Kommentatoren zu unserem Text sind sich einig, dass hier endgültig enthüllt wird, wer dieser leidende Gottesknecht ist. Hier kommt es zusammen. Es ist der Messias. Jesus selbst, wie uns das Neue Testament dann sagt. Und damit ist von Anfang an klar, der Messias ist keine heroische Person. Er ist keine Heldenfigur, sondern er wird vor allem durch seine dienende Hingabe auffallen und dadurch, dass Jesaja sagt es ein paar Kapitel vorher, dass er entsetzlich anzusehen sein wird, entstellt und dass er keine Ähnlichkeit mehr mit einem Menschen hat. Das ist die seltsame Botschaft von Weihnachten, dass Gott auf eine ganz überraschende Art und Weise in diese Weltgeschichte eingreift, nämlich indem er sich selbst in diese Welt gibt. Ohne Lobby, ohne Dach über dem Kopf. Und am Ende von allen alleingelassen und verstoßen, gefoltert und entstellt am Kreuz. An Weihnachten kommt kein strahlender Held in diese Welt, sondern an Weihnachten kommt der leidende Knecht Gottes. Und das hat radikale Konsequenzen für unser Leben auf dieser Welt. Und das muss auch Konsequenzen haben für unser Verhalten gegenüber den Elenden dieser Welt. Warum? Drei Gründe, meine Predigtgedanken. Erstens wegen der Zukunft dieser Welt, zweitens wegen der Gegenwart dieser Welt und drittens wegen der Vergangenheit dieser Welt. Fangen wir mit der Zukunft an. In Kapitel 61, Vers 2 wird über den Messias gesagt, dass er das Gnadenjahr des Herrn ausrufen wird. Wieder so eine etwas kryptische Formulierung bei Jesaja. Was ist damit gemeint? Das Gnadenjahr des Herrn war eine fantastische Erfindung Gottes. In der Tora war festgelegt, dass jedes 50. Jahr das Gnadenjahr des Herrn sein sollte. Und es wurde auch Erlassjahr, Freijahr oder Jubeljahr genannt. Warum? Weil die Israeliten alle 50 Jahre eine Chance auf einen kompletten Neuanfang hatten. Alle 50 Jahre sollte jede Familie ihr ursprüngliches Land zurückbekommen. Und zwar das Land, das sie bei der Eroberung von Kanaan von Gott zugeteilt bekommen hatten. Hatte also eine Sippe ihr Land in den letzten 49 Jahren verloren, wurde es im 50. Jahr dem aktuellen Besitzer weggenommen und der Familie wieder zurückgegeben. Jeder hat sein eigenes Land wiederbekommen. Und zusätzlich sollten alle Schulden erlassen werden und alle Sklaven freikommen. Also solche, die sich so stark verschuldet hatten, dass sie sich selbst verkaufen mussten. Warum ist das eine fantastische Idee? Weil so jede Generation mindestens einmal die Chance auf einen Neuanfang hatte. Gott wollte nicht, dass sich Armut, Leid und Ungerechtigkeit über mehrere Generationen etabliert. Er wollte den Israeliten auf diesem Weg mitteilen, dass alles, was sie haben, von Gott geschenkt ist. Dass sie sich nichts darauf einbilden können, dass sie in den letzten 49 Jahren so gute Geschäfte gemacht haben. Nein, Gott ist derjenige, der das Land, den Ertrag und die Fähigkeiten gibt. Und spätestens nach 50 Jahren hatten alle wieder die gleichen Stadtbedingungen, die übrigens völlig ausreichend für alle waren. Stell dich mal kurz vor, wir würden das heute so machen. In unserer Wirtschaft, wir würden nach diesem Prinzip leben, deutschlandweit und weltweit. Das wird alles auf den Kopf stellen. Alles verändern. Und wahrscheinlich würden es die allermeisten von uns als unfair und nicht gut empfinden. Jetzt haben wir jahrelang hart gearbeitet und es auf die Reihe bekommen. Und jetzt sollen die, die es nicht hinbekommen haben, über uns eine neue Chance bekommen. Was soll das? Für uns, die wir zu den Reichsten der Welt gehören, wirkt das unfair und ungerecht. Aber aus Gottes Perspektive, der das Große und Ganze sieht und sich mit den Armen solidarisiert, ist es genau das, was gut und gerecht wäre. Die Ungerechtigkeit in dieser Welt ist nicht das Ergebnis davon, dass Gott nicht eingreift, sondern das Ergebnis unseres subjektiven Empfindens von Fairness und Gerechtigkeit. Wir meinen, dass uns das, was wir alles haben, einfach zusteht. Wir haben es uns ja schließlich erarbeitet und verdient. Aber ist es wirklich so? Stimmt das? Würden wir das Gleiche erreichen, wenn wir in einem ganz anderen Land geboren wären? Wenn wir eine ganz andere Ausgangssituation gehabt hätten? Würden wir dann wirklich dort stehen, wo wir heute stehen? Und vor allem rechtfertigt das die weltweite Situation? Ich glaube, es lohnt sich, darüber mal nachzudenken. Wirklich mal ernsthaft nachzudenken. Wenn Jesus nun in seiner ersten Predigt sagt, dass er das Ja des Herrn ausruft, dass das jetzt in Erfüllung geht, wo er kommt, dann meint er nicht einfach nur ein weiteres Erlassjahr in Israel, obwohl das schon eine gute Idee wäre. Sondern er meint ein Erlassjahr, das viel größere Auswirkungen hat. Er spricht von einer geistlichen, aber auch von einer komplett neuen materiellen Zukunft. Er sagt quasi, mit meinem Kommen ändert sich alles. Es gibt Hoffnung darauf, dass mit mir Hunger, Armut, Krankheiten, Ungerechtigkeiten und die Folgen der Sünde für immer ihre Macht verlieren. Ich stehe für Freiheit, für Heilung, für Trost, für Gerechtigkeit, für Versöhnung, für fröhliches Feiern und für die Überwindung von Strukturen und Systemen, in denen ihr so oft gefangen seid, inklusive dem Tod. Und was wir dann auch in seinem Leben sehen, an den ganzen Wundern, die er vollbringt, übrigens der Grund, er will uns einen Vorgeschmack geben auf dieses Reich, was einmal kommt. Er sagt, das Reich Gottes ist mit mir mitten unter euch. Jesus redet hier also von einem kosmischen Erlassjahr, das keine Grenzen kennt, von etwas absolut Gutem, das mit ihm anbricht und in der Zukunft zur dauerhaften Realität wird. Was heißt das jetzt für uns? Vor allem zwei Dinge, und damit sind wir bei der Gegenwart, bei meinem zweiten Punkt, beim Hier und Heute. Erstens bedeutet es, wenn Gott mit dem Kommen von Jesus Christus deutlich macht, dass er diese Welt wieder ganzheitlich herstellen möchte und dass Menschen an Seele und Körper gesund werden, dann muss es auch Konsequenzen für unser Handeln haben. Wenn wir wirklich daran glauben, dass die Welt einmal erneuert wird, dass die Welt irgendwann mal besser sein wird als jetzt, dann können wir nicht einfach die Hände in den Schoß legen und abwarten und so tun, als wüssten wir das nicht. Wir müssen aufhören, so zu leben, als würde alles nur von uns selbst abhängen. Und als würde es nur darum gehen, selbst glücklich zu werden, indem wir uns unsere eigene, kleine, perfekte Welt kreieren. Wir müssen aufhören, so zu leben, als gäbe es keinen Gott und keinen Nächsten, sondern nur uns selbst. Wenn wir Gott wirklich glauben und seinen Willen leben wollen, dann müssen wir jetzt damit anfangen, Arme und Elende zu versorgen, gebrochene Herzen zu heilen und Hoffnung zu geben. Dann müssen wir jetzt schon damit anfangen, Unterdrückung zu beenden und Gefangene zu befreien. Und dann müssen wir jetzt schon damit anfangen, Trauernde zu trösten und Verzweifelnde zu ermutigen. Und das ist herausfordernd, absolut. Dirk hat es angedeutet, ich habe es angedeutet, es ist herausfordernd. Weil es so anders ist, als das, was wir gelernt haben, was wir wollen und was wir attraktiv finden. Aber Christen glauben, dass sich die versprochene Zukunft, dieses herrliche Reich Gottes, wie es in der Bibel immer wieder genannt wird und von dem Jesus sagt, dass es mit ihm beginnt, dass sich das jetzt schon in unserem Leben reflektieren muss. Das ist das Erste. Die zweite Konsequenz lesen wir in Kapitel 58, Vers 6 und 7. Da beschreibt Jesaja, wie Gott sich das Fasten vorstellt. Fasten ist auch eher ein fremdes Thema, was wir nicht unbedingt gleich einordnen können. Und ich sage auch gleich noch ein bisschen mehr dazu, aber wie stellt Gott sich das Fasten vor? Und jetzt müsste es gleich klingeln, weil es sehr ähnlich ist wie das, was in Kapitel 61 steht. Da heißt es, löst die Fesseln der Gefangenen, nehmt das drückende Joch von ihrem Hals, gebt den Misshandelten die Freiheit und macht jeder Unterdrückung ein Ende. Ladet die Hungernden an euren Tisch, nehmt die Obdachlosen in euer Haus auf, gebt denen, die in Lumpen herumlaufen, wörtlich den Nackten, etwas zum Anziehen und helft allen in eurem Volk, die Hilfe brauchen. Wenn man diese Verse liest, dann muss man zu dem Schluss kommen, dass es Gott um mehr geht als nur ein bisschen Charity. Es geht nicht darum, einigermaßen gut zu leben und ab und zu dann halt mal zu unterstützen, jetzt so am Ende des Jahres an die Welthungerhilfe spenden. Ist gut, das können wir machen, bin ich voll dafür. Aber es geht um mehr. Hilfsbereitschaft, das, was hier gefordert ist, ist bei Gott keine Option, wenn etwas übrig bleibt am Ende des Jahres. Im Gegenteil, bei Jesaja lesen wir immer wieder, dass unterlassene Hilfeleistung bedeutet, dass der Mensch ungerecht ist. Wer nicht hilft und den Benachteiligten sieht, ist ungerecht. Das ist ganz anders, als wir das oft denken. Ja, wir meinen, dass das Helfen so eine Option ist, die uns dann vielleicht noch einen Tick besser macht. So grundsätzlich sind wir erstmal neutral. Nein, Gott sagt hier in Vers 7 und später auch in Vers 10, dass wir uns hingeben sollen für andere, die weniger haben als wir. Wir sollen uns ihnen zuwenden. Was auch immer bedeutet, dass ich manches für mich selbst nicht realisieren kann. Dass es kostet. Das ist die klare Botschaft. Im ganzen Alten Testament wird immer wiederholt, wenn Leute bei euch leben, die fremd sind, die von woanders kommen und denen geht's schlecht, dann seid ihr ungerecht. Dann lebt ihr außerhalb von dem, was Gott möchte. Sobald ein Mensch, aus welchem Hintergrund auch immer, unsere Hilfe braucht, sind wir angehalten zu helfen. Und jetzt ist alles, was ich bisher gesagt habe, nicht neu. Und es klingt sehr fordernd und sehr unbequem. Und da stellt sich schon die Frage, wie soll das eigentlich gehen? Und warum machen wir das nicht alle ständig so, wenn es doch hier steht und wir Gott ernst nehmen? Und ich glaube, das Hauptproblem liegt bei der Motivation. Wenn wir so mehr motiviert werden, wie ich das gerade gemacht habe, dann passiert einfach gar nichts. Ich habe es gerade komplett falsch gemacht. Das ist nicht wirklich zielführend. Vielleicht habt ihr es gemerkt. Wenn ich nämlich motiviere über ein schlechtes Gewissen, über das, was ich dir sage, du machst zu wenig, du lebst falsch, du musst, dann wird nichts passieren. Natürlich ist es hilfreich, wenn ich darüber nachdenke und wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir im Vergleich zu anderen sehr viel haben. Aber langfristiges Umdenken bewirkt es nicht. Ganz einfach auch, weil keiner von uns glaubt, dass er genug hat. Ein ständig schlechtes Gewissen schafft bei uns nur Selbstschutz und Selbstrechtfertigung. Ich zähle dann auf, was ich doch eigentlich schon alles Gutes getan habe. Und bei den anderen Sachen, wo ich nicht geholfen habe, naja, ich hatte keine Zeit oder es ging einfach nicht. Oder da hat schon jemand anderes geholfen. Und darum ist es so wichtig, dass wir heute auch noch den dritten Gedanken hören. Weil Schuldgefühle unser Herz nicht verändern können. Ein schlechtes Gewissen macht vielleicht kurzfristig was, aber nicht langfristig. Das ist keine gute Motivation. Und darum müssen wir noch in die Vergangenheit. Wenn ich verstehe, wie sehr Gott mich liebt und was Gott für mich getan hat, wird sich mein Verhalten langfristig verändern. Und zwar ohne Druck und ohne schlechtes Gewissen. Ich habe eben schon erwähnt, dass in Jesaja 58 das Fasten angesprochen wird. Und Fasten bedeutet in diesem Fall, dass an einem oder mehreren Tagen auf Nahrung verzichtet wurde. Die meisten von uns kennen vermutlich das Fasten vor Ostern. Mal einen Monat lang keine Schokolade essen oder auf Fleisch verzichten oder auf Gemüse oder auf soziale Medien, was auch immer. Das Also meistens gesundheitliche oder gesellschaftliche Gründe. Es ist weniger so ein bewusst religiöses Fasten. Aber die Leute, an die Jesaja schreibt, die fasten aus religiösen Gründen. Die fasten mit der Hoffnung, dass Gott etwas tut. Aber es passiert nichts. Sie verzichten auf Essen und es ändert rein gar nichts. Der eine fastet vielleicht für eine große Ernte, die nächste, weil sie sich einen reichen Ehemann wünscht und wieder ein anderer, weil er krank ist und Gesundheit braucht. Da das Gewünschte aber nicht eintritt, werden sie sauer, sie beklagen sich, beschweren sich bei Gott. Wir haben verzichtet, aber nichts bekommen. Das war doch der Deal. Wenn wir fasten, dann muss es uns doch Gott Gutes geben. Auf den Punkt gebracht, sie fasten aus sehr selbstsüchtigen Motiven. Es ging ihnen nicht um Gott, sondern um die Erfüllung ihrer eigenen Wünsche. Gott wurde wie so ein Automat verstanden, wo man oben was reinschmeißt und unten kommt hoffentlich was Leckeres bei raus. Und jetzt sagt Gott, darum höre ich euer Gebet nicht. Aber warum eigentlich nicht? Fasten ist doch tatsächlich ein gutes Zeichen von Frömmigkeit. Das muss doch eigentlich belohnt werden. Also jemand, der fastet, der macht ja immerhin schon mehr als jemand, der nicht fastet. Nun, der Hintergrund für dieses Fasten, von dem hier die Rede ist, ist ein besonderer Tag im jüdischen Kalender. Nämlich der Versöhnungstag, Yom Kippur. Und dieser Tag wurde eingerichtet, um Israel einmal im Jahr daran zu erinnern, dass Gott seinem Volk aus freien Stücken vergibt. Gott spricht seinem Volk Vergebung zu, völlig einfach so, und zeigt damit seine bedingungslose Liebe. Die Israeliten sollten also an diesem Tag darüber nachdenken, dass sie nichts vorzuweisen haben und dennoch alles von Gott geschenkt bekommen. Sie sollten sich bewusst werden, dass sie zu 100% von Gott abhängig sind. Das war der Gedanke für diesen Fastentag. Nichts essen, nicht arbeiten und über diesen einen Gedanken meditieren. Aber irgendwie haben sie dieses Konzept nicht so richtig verstanden. Sie fasten zwar, aber wir lesen dann, dass sie gleichzeitig ihre Arbeiter ausbeuten. Verse 3 und 4, Gott sagt, seht doch, was ihr an euren Fasttagen tut. Ihr geht euren Geschäften nach und beutet eure Arbeiter aus. Ihr fastet zwar, aber ihr seid zugleich streitsüchtig und schlagt sofort mit der Faust drein. Es passt also nicht zusammen, was sie an diesem Tag Frommes tun und wie sie sonst ihr Leben führen. In anderen Worten, das, was ihr tut, ist lediglich ein leeres Ritual. Ihr fastet und betet aber nicht, weil ihr mich liebt und euch nach mir sehnt, sondern weil ihr letztlich nur euch selbst liebt. Gott macht klar, dass sie überhaupt nicht verstanden haben, worum es ihm geht und wofür sein Herz schlägt. Übertragen, es geht nicht darum, jede Woche einen Gottesdienst zu geben, um einer religiösen Pflicht zu folgen. Es geht nicht darum, eine Zeit lang auf etwas zu verzichten und dann findet Gott mich ganz toll. Und es geht auch nicht darum, dass ich am Ende des Jahres eine Eins für meine Frömmigkeit oder für das Einhalten von Regeln bekomme. Sondern es geht darum, dass die Beziehung zu ihm Auswirkungen auf mein Handeln hat. Fasten, Meditieren, Gebet, Gottesdienst ist dafür da, dass ich verstehen lerne, wie Gott ist, was ihn ausmacht und wofür sein Herz schlägt. Und Gott ist hier super klar, Fasten, das Fokussieren auf Gott wird ein Leben schaffen, das Gerechtigkeit bewirkt. Wer seine Gnade erfährt, der wird großzügiger. Wer seine Liebe erkennt, wird liebevoller. Und wer seine Vergebung erlebt, wird großherziger. Jesus selbst sagt, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Also wenn die Leute sich damals darauf eingelassen hätten, dass alles, was sie haben, Geschenk Gottes ist, dass sie aus Gottes Gnade leben, aus seiner bedingungslosen Vergebung und Liebe, wie hätten sie dann noch ihre Arbeiter ausbeuten und mit dem Finger spöttisch auf die Armen zeigen können, wie wir das dann später lesen? Wie hätten sie das noch tun können? Und es klingt jetzt ziemlich krass, was sie getan haben. Aber ich sage mal Vorsicht. Ist es in unserem Leben immer so viel anders? Gott macht hier deutlich, unser Verständnis von Gnade, unser Verständnis des Evangeliums, wie die Bibel das nennt, zeigt sich daran, ob ich den Armen helfe oder nicht. Und zwar nicht, weil ich muss, sondern weil ich sozusagen gar nicht anders kann. Weil sich durch Begegnung mit Gott meine Motivation und meine Lebenseinstellung grundlegend verändert. Und an dieser Stelle möchte ich einen Text aus dem Neuen Testament hinzunehmen, der sich auf diesen Text hier bezieht. Matthäus 25. Jesus spricht über seine Wiederkunft und darüber, wie sich echter Glaube zeigt. Und er sagt Folgendes: Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann fragen ihn die Gerechten: Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben? Oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten: Ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Was Jesus hier sagt, ist, dass wir jede Hilfe, die wir Armen anbieten, die wir Notleidenden anbieten, gleichzeitig ihm anbieten. Er identifiziert sich zu 100% mit den Verstoßenen, mit den Armen, mit den Unterdrückten und mit den Fremden. Aber, und es ist ganz wichtig, er sagt hier eben nicht: Helft den Armen und dann werdet ihr in diesem Reich hier landen. Dann werdet ihr gerettet. Nein, er sagt hier: Ihr seid gerettet, ihr seid in meinem Reich und deswegen helft ihr den Notleidenden. Weil sonst würden die Leute hier in diesem Text nicht so dumm fragen: Wann haben wir denn das alles getan? Da war keine Berechnung dahinter, da war kein Belohnungsgedanke, kein Wenn-Dann, sondern sie haben es einfach gemacht. Und ich glaube, was Jesus sagen möchte, auch uns heute hier in Markt Schwaben, Ende 2018, dass wir erst dann wirklich Hoffnung haben und begriffen haben und Hoffnung geben können, wenn wir unseren eigenen spirituellen Bankrott und Gottes Gnade erkennen. An einer anderen Stelle sagt Jesus: Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Ja, hier ein kleiner Switch von materialarm zu spirituell arm. Erst wenn ich erkenne, dass ich für meine Rettung nichts kann, dass meine ganzen Unternehmungen, mein Fasten, meine Gottesdienstbesuche, meine Gebete, was auch immer ich tue, nicht bewirkt, dass Gott mich extra belohnt, kann ich auch mit der richtigen Motivation helfen. Dann verändert sich mein Blickwinkel auf die Armen in dieser Welt. Weil wie könnte ich nach meiner eigenen Bankrotterklärung noch mit dem Finger auf die zeigen und über die lachen, die ihr Leben nicht im Griff haben? Oder auf die, die auf der Verliererseite des Lebens stehen? Wie könnte ich das noch tun? Jetzt sitzt vielleicht der ein oder andere hier und sagt sich: Nee, das gefällt mir nicht. Ich halte mich nicht für spirituell bankrott. Dieses ganze Gerede von Armut und Erniedrigung, das klingt einfach nicht richtig. Ich hätte tatsächlich ein besseres Leben verdient, als ich jetzt habe. Ich gehöre vielleicht nicht zur spirituellen Elite, aber ich bin doch wenigstens im spirituellen Mittelstand. Ich bezahle meine Steuern, spende regelmäßig an Brot für die Welt, gebe vielleicht sogar Geld in die Kirche oder in die Gemeinde. Ich sollte auf jeden Fall besser behandelt werden als die, die das nicht tun. Und wenn ich so denke, und manchmal denke ich so, ich sage es ganz ehrlich, werde ich immer eine indifferente, gleichgültige Haltung zu Menschen haben, die arm sind, die benachteiligt sind. Dann werde ich immer irgendwie denken: Naja, macht was aus eurem Leben. Ich habe es doch auch hingekriegt. Wenn ihr wirklich wollen würdet, dann würde sich doch auch was verändern. Aber ihr wollt ja gar nicht richtig. In der Vorbereitung bin ich über eine Predigt von Robert Murray McChane gestolpert. Er hat 1838 in Schottland über den Satz gepredigt, geben ist seliger als nehmen. Und er hat es meiner Meinung nach sehr gut auf den Punkt gebracht und ich denke, seine Argumente sind auch für uns heute noch interessant und entscheidend. Und damit komme ich auch zum Schluss und zum Höhepunkt der Predigt. Er sagt, nun meine lieben Christen, manche von euch beten Tag und Nacht, dass sie Zweige des wahren Weinstocks seien. Ein Bild aus der Bibel. Ihr betet, dass ihr komplett nach dem Bilde Christi verändert werdet. Wenn das passieren soll, müsstet ihr aber auch so werden wie er hinsichtlich eurer Bereitschaft zu geben. Es heißt, obwohl er reich war, wurde er arm um unsertwillen. Ein alter Heiliger hat richtig gefragt, was wäre aus uns geworden, wenn Christus so mit seinem Blut gespart hätte, wie einige Männer ihr Geld sparen. Und dann geht McChane auf drei typische Einwände ein. Einwand 1, mein Geld gehört mir. Antwort, Christus hätte sagen können, mein Blut gehört mir. Mein Leben gehört mir. Kein Mensch kann es von mir erzwingen. Aber wo wären wir dann? Einwand 2, die Armen haben es nicht verdient. Antwort, Christus hätte dasselbe sagen können. Sie sind verdorbene Rebellen, die gegen meinen Vater leben. Sollte ich wirklich mein Leben für sie geben? Ich gebe es lieber den guten Engeln. Aber nein, er gab sein Blut für uns, für die, die es nicht verdient haben. Einwand 3, die Armen könnten es missbrauchen. Antwort, Christus hätte das Gleiche sagen können. Mit sehr viel mehr Berechtigung. Christus wusste, dass Tausende sein Blut mit ihren Füßen treten würden, dass die meisten es ablehnen würden, dass viele es als Ausrede benutzen würden, um noch mehr Unrecht zu tun. Und trotzdem gab er sein Blut. O meine liebe Christen, wenn ihr wie Christus sein wollt, dann gebt viel, gebt oft, gebt freiwillig, den Gemeinen und den Armen, den Danklosen und denen, die es nicht verdienen. Christus ist verherrlicht und glücklich. So werdet es auch sein. Ich will nicht euer Geld. Ich möchte, dass ihr glücklich seid. Ihr erinnert euch an seine eigenen Worte. Geben ist seliger als nehmen. Ganz einfache Logik. Klingt fast schon ein bisschen naiv. Aber was McChane damals gesagt hat, das gilt auch heute. Unser Herz wird sich nur dann dauerhaft verändern, wenn wir immer wieder lernen und hören, was das Evangelium bedeutet. Nämlich, dass Jesus Christus alles für uns gegeben hat. Alles. Das ist die einzigartige gute Nachricht, die uns anhaltend verändern kann. Und auch heute gibt es viele Christen, die Jesus Jahrzehnte kennen, aber nicht hilfsbereit sind, knausrig sind, sich nicht für Gerechtigkeit auf dieser Welt einsetzen, mich oft eingeschlossen. Das Problem ist nicht, dass ich nicht weiß, was zu tun ist, sondern dass ich noch immer nicht mit meinem ganzen Sein verstanden habe, was Christus für mich getan hat und für mich und diese Welt will. Ich brauche die Vergangenheit. Gott kommt in Jesus als hilfloses Kind in diese Welt. Er wird zum obdachlosen Gott. Er wird hineingeworfen in eine lausige Existenz. Und das war noch nicht alles. Er stirbt für mich erniedrigt am Kreuz. Freiwillig und mit voller Sehnsucht nach mir. Wenn wir sagen, wir haben Christus aufgenommen, dann lasst uns das auch zeigen, indem wir uns einsetzen, indem wir auf manches verzichten und uns für die Armen und Fremden und Einsamen einbringen und ihnen ein neues Zuhause geben. Mein großer Wunsch für 2019 ist, dass wir persönlich, aber auch als Gemeinde 2019 über dieses Thema und über diesen Aspekt des Evangeliums nachdenken. Über diesen Aspekt des Kommens Jesu. Wie wichtig ist das Alte Testament, Jesaja 58 und 61? Weil kann es sein, dass unser Glaube oft stärker durch unsere individualisierte Gesellschaft und Konsumdenken geprägt ist? ein übersteiger Fokus auf meine eigene, persönliche, ach so wichtige Spiritualität und Frömmigkeit. Und viel weniger geprägt von Jesus Christus, der gekommen ist, um den Elenden und Kranken und Schwachen und Verzweifelten und Schuldbeladenen gute Nachricht zu bringen. Kann es sein, dass unser Glaube stärker davon geprägt ist, von unserer Gesellschaft und von unserem Individualismus und von Konsum, als von Jesus Christus selbst? Denken wir darüber nach. Kommen wir ins Gespräch. Antworten wir nicht vorschnell. Und antworten wir vor allem nicht für andere. Antworten wir persönlich mit unserem eigenen Leben. Jesus Christus, ihm gegenüber, der alles für uns gegeben hat. Amen.